Kann man ein normales Leben führen, wenn das eigene Land im Krieg ist? Kann man regulär zur Arbeit gehen, Sport machen, Familien und Freunde treffen, wenn die Stadt, in der man lebt, immer wieder angegriffen wird? Kiew hat seit dem Frühjahr keinen so starken Angriff mehr erlebt, hat der Chef der Militärverwaltung in Kiew in der vergangenen Woche erklärt, nachdem Russland einmal mehr Marschflugkörper und Drohnen auf die Stadt gefeuert hatte. Über Kiew gab es in der vergangenen Woche mehrere Explosionen, nachdem die ukrainische Luftabwehr russische Marschflugkörper abgewehrt hatte. Raketentrümmer sind auf Gebäude gestürzt, mehrere Feuer brachen aus, 3 Menschen wurden verletzt. Eine Frau wurde zum Beispiel mit Glassplitterwunden ins Krankenhaus gebracht. Und mindestens 2 Menschen starben. Der Alltag ist für die Ukrainerinnen deshalb heute natürlich ein anderer, hat uns Anna erzählt.
For example, in the kindergarten they have a shelter. Like the one floor of the kindergarten is in the basement. And that's the place where they sleep when it's daytime. So even if it's air alarm during their sleeping time, they don't get up and they just continue to sleep because it's in the basement.
In dieser Folge sprechen wir mit 2 Ukrainerinnen über Leben in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine, und Odessa, der Hafenstadt am Schwarzen Meer. Ja, wir sprechen mit ihnen darüber, wie der Krieg ihr Leben verändert hat und wie es ist, einen Alltag zu gestalten, in dem tagtäglich Bomben fallen. Mein Name ist Jan Jessen. Hallo.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.
An dieser Stelle erstmal, wie immer, ein herzliches Dankeschön, dass ihr uns wieder zuhört. Willkommen in unserem Podcast, in dem wir Menschen sprechen lassen, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind. Ich bin Politikchef der Neuen Ruhr, Neue Rhein-Zeitung, kurz NRZ, und bin als Krisen- und Kriegsberichterstatter über ein Dutzend Mal in die Ukraine gefahren, seit der russische Überfall begonnen hat im Februar 2022. Um direkt von vor Ort zu berichten und euch die Geschichten der Menschen dort nahezubringen. Wir starten in die heutige Folge mit Anna.
Before the war, everything was very fine. I was 7 months pregnant. We was expecting our second daughter. And our older daughter was 3 years old. She had a birthday on the 21st of February, she turns 3 years old. And we wanted to celebrate it. We had a restaurant reserved for 25th of February.
An dem Freitagabend sollten Freunde und Verwandte eigentlich den Geburtstag von Annas Tochter Ivana feiern. Doch dazu ist es nicht gekommen. Am 24. Februar geschieht das eigentlich für alle Menschen in der Ukraine Unvorstellbare. Also ich war selber am Abend des 23. Februar in der Ukraine in Kiew und habe dort mit Menschen gesprochen. Und keiner hat damit gerechnet, dass also ein großer Krieg beginnen würde. Manche haben erzählt, dass sie damit rechnen, dass Putin, dass die russischen Streitkräfte möglicherweise im Süden oder im Osten des Landes irgendwie kleinere Aktionen machen. Aber dass es wirklich zu einem so großen Überfall kommt, damit hatte keiner gerechnet. Und wie gesagt, das Unvorstellbare passiert am Morgen des 24. Annas Mann hatte zu diesem Zeitpunkt schon eine Fluchtroute ausgearbeitet und er weckt sie um 4:30 Uhr morgens, als er erfährt, dass der Krieg ausgebrochen ist. Anna wusste von den Plänen ihres Mannes nichts. Sie holt einfach schnell einen Koffer, schmeißt wahllos Kleidung hinein und dann fliehen sie.
We arrived to Lviv in the western part of Ukraine. We thought that it will be more safe because it's closer to border with European countries, and I heard the air alarm the first time, and I was so scared that I thought that it will be bombing, like in this second something will be bombed, something will fall near us, we will be dead and we should hide. I just was in panic, and I was trying to do something. Because I understood that in my pregnant situation, I should be more calm. And I remember that I just stand in this rented apartment that we take in Lviv, and I just cooked something not to think about what happened. I just need my hands to be busy. So it was really very, very stressful.
Von Anna habt ihr schon einmal in diesem Podcast gehört. Die Folge können wir euch auch in die Shownotes reinpacken. Sie flieht also nach Dänemark und bringt dort ohne ihren Mann Oleg ihr zweites Kind auf die Welt. Oleg ist mittlerweile ein ganz guter Freund von mir geworden. Den habe ich kennengelernt im Frühjahr 2022, im vergangenen Jahr, weil ich auf der Suche nach Fixern war. Fixer sind sogenannte Fixer, das sind Menschen, die meistens einheimische Journalistinnen und Journalisten sind, die sich auskennen im Land, die uns als ausländischen Journalisten helfen, Termine zu machen, die eine Gefahrenanalyse natürlich auch machen, wenn wir da im Land unterwegs sind, die für uns übersetzen und derlei Dinge machen. Und Oleg habe ich dann eben zufällig über eine ukrainische Bekannte kennengelernt. Und über die ganzen Monate, über die anderthalb Jahre, dieser Krieg jetzt nun schon dauert, sind wir auch Freunde geworden, weil wir auch Erfahrungen und Erlebnisse zusammen hatten, die doch sehr ungewöhnlich sind. Also im April vergangenen Jahres sind wir beispielsweise im Osten des Landes unterwegs gewesen, auf einer Landstraße, und dann kommt plötzlich die Nachricht, dass Anna die Tochter Victoria auf die Welt gebracht hat. Und das war natürlich ein sehr berührender Moment, als wir dann angehalten haben, Oleg sich mit zitternden Händen seine Zigarette anmacht und wir dann jubeln und uns in die Arme fallen. Und wir haben dann noch eine Videokonferenz gemacht, wo sie das Baby gezeigt hat, also Victoria. Victoria haben sie übrigens auch deshalb so genannt, weil sie alle an den Sieg glauben. Und ja klar, ich meine, das war schön für ihn, aber auf der anderen Seite konnte er das Kind nicht in den Arm nehmen, nicht riechen, nicht küssen. Und auch nicht seine Frau, und das war natürlich dann irgendwie dann auf der anderen Seite auch wieder traurig. Aber wie gesagt, solche Erlebnisse schmieden zusammen, und deshalb, wie gesagt, ist Oleg auch zu einem Freund geworden, wie auch die anderen ukrainischen Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir unterwegs sind. Anderthalb Jahre des Krieges haben Oleg und Anna getrennt voneinander gelebt. Einmal war Oleg tatsächlich kurz in Dänemark, hat seine Frau besucht und das Kind, davon gibt's auch ein total berührendes Video, wie die kleine Ivana also ihn plötzlich sieht und mit ganz großen Augen guckt und dann Papa, Papa, Papa ruft und zu ihm hingerannt kommt und ihm in die Arme fliegt. Also ganz toll. Aber wie gesagt, war er nur zwei Wochen auf Dienstreise und ist dann wieder zurück. Also im Grunde genommen waren sie anderthalb Jahre voneinander getrennt. Und dann hat Anna sich aber vor einem Monat entschieden, wieder nach Kiew zurückzukommen.
And now, when we are back, it's for me, it's almost the same, because mentally I was prepared that it will be sirens, alarms, and I also was prepared that it can be sounds of explosions. I was worried only about my children, but they are fine. They are not very nervous. For example, in the kindergarten they have a shelter. Like the one floor of the kindergarten is in the basement, and that's the place where they sleep when it's daytime. So even if it's air alarm during their sleeping time, they don't get up and they just continue to sleep because it's in the basement. So I'm not very worried for them. It looks like they're safe when they're in the kindergarten.
Also, dass Anna sich Gedanken darüber macht, dass ihre kleine Tochter oder ihre Töchter vernünftig schlafen können im Keller des Kindergartens, während draußen die Bomben fallen, das klingt natürlich ziemlich skurril und auch merkwürdig. Und es ist natürlich auch, ich meine, es ist einfach schlicht und ergreifend nicht normal, dass auf eine Stadt in Europa im 21. Jahrhundert Bomben fallen und Marschflugkörper abgeschossen werden. Und ich habe es ja auch am Anfang erzählt, Kiew und auch die Region Odessa sind immer wieder beschossen worden. Das haben wir ganz krass erlebt im Winter vergangenen Jahres, im Herbst vergangenen Jahres, als die russischen Streitkräfte versucht haben, die kritische Infrastruktur zu zerstören. Das heißt, Städte waren ständig ohne Wasser, ohne Strom, und die Leute haben irgendwie trotzdem durchgehalten. Aber jetzt auch in den vergangenen Wochen hat es wieder massiv zugenommen, der Beschuss. Odessa, das werden wir gleich noch hören, war gerade Mitte Juli unter massivstem Beschuss. Und auch wenn die Luftabwehr mittlerweile ganz gut funktioniert, ist das natürlich belastend für alle Menschen in der Ukraine, dass da ständig Explosionen zu hören sind und dass sie im Grunde genommen nirgendwo im Land sicher sein können. Natürlich nicht in den frontnahen Städten wo der Krieg besonders heftig tobt, aber auch im angeblich oder vermeintlich ruhigen Hinterland, also in Städten weit weg von den eigentlichen Kampfzonen, in Kiew, in Odessa oder in Lviv beispielsweise direkt an der polnischen Grenze. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dieser Kernfrage dieser Folge unseres Podcasts. Wie kann man eigentlich bei solchen Angriffen ein normales Leben führen? Kann man irgendwie ausgeruht zur Arbeit gehen, wenn man nachts durch den Luftalarm geweckt wird?
Honestly, like almost everyone is getting used to that. And even me, I spent only 1 month in Kyiv. But when the first time I woke up in the night, when I heard the work of air defense, it was some explosions. And I woke up and my husband just said, it's okay, it's our air defense, so you can go sleep back. It's now, I think everyone in Kyiv knows that our air defense is very strong and powerful, and we feel safe. I think Kyiv is the safest place in Ukraine or even in the world now because of its defense. So I feel safe.
Auch das hört sich natürlich skurril an. Also sie sagt, was ist los? Ihr Mann sagt, bleib locker, Schatz. Das ist überhaupt gar kein Problem, was du da gerade hörst. Das ist unsere Luftabwehr. Also das haben wir auch, sozusagen die Erfahrung haben wir auch gemacht, als wir die ersten Male unter Beschuss waren, unter russischem Beschuss, wenn wir in Städten waren wie Mykolaiv oder Odessa. Und du hörst es plötzlich mega laut knallen. Es sind Explosionen, dumpfe Explosionen, die du plötzlich hörst. Und dann fängst du aber auch an, irgendwann zu unterscheiden zwischen Einschlägen, die eher so krachend sind, also wo du wirklich hörst, es ist irgendwo gerade was runtergekommen und explodiert. Das hatten wir beispielsweise einmal in Mykolaiv ganz heftig, als so eine S-300-Rakete, eine modifizierte, nicht weit von unserem Hotel eingeschlagen ist, und das war schon wirklich krass laut. Und diesen Explosionen, die man hört, wenn die ukrainische Luftabwehr ein Ziel getroffen hat und vom Himmel geholt hat, irgendwann merkt man das, den Unterschied. Wie gesagt, also Anna war, ist ja erst vor einem Monat zurückgekommen. Klar, sie kann es noch nicht so richtig unterscheiden, aber Oleg, ihr Mann, sagt dann, bleib cool, alles ist easy, das sind unsere. Ich habe aber nicht nur Anna gefragt, wie sie sich fühlt mit diesem Krieg und in diesem Krieg, sondern auch Mariana. Mariana ist die Ehefrau von Mitya. Mitya ist ebenfalls Fixer. Das ist einer, mit dem wir ganz häufig unterwegs sind. Also Oleg macht viele Sachen im Hintergrund. Und mit Mitya sind wir ganz häufig auf der Straße. Mitya, wie gesagt, stammt aus Odessa, dieser wirklich wunderschönen Hafenstadt am Schwarzen Meer mit mediterranem Flair, mit einer unglaublich tollen Architektur und einem wirklich gerade im Frühjahr und im Herbst ganz wundervollen goldenen Licht. Also es ist eine ganz tolle Stadt eigentlich, aber eben jetzt eben auch vom Krieg geprägt. Zum Beispiel ist diese Potemkische Brücke, die für die Odessa bekannt ist am Hafen, die ist gesperrt. Der ganze Hafen ist militärischer Sicherheitsbereich, also kommt man nicht hin. Und Mariana wollte eigentlich vor dem Krieg mit ihrem Mann viel reisen, an den Strand, zum Meer und so weiter. Und sie hatte aber so einem Motorunternehmen gearbeitet, was allerdings jetzt am Anfang des Krieges die Arbeit eingestellt hat. Und jetzt hat diese Firma wieder geöffnet. Auch das ist wieder so ein Indiz dafür, dass Menschen sich in der Ukraine an den Krieg gewöhnen. Oder was heißt gewöhnen? Also sie versuchen zumindest irgendwie, dass das Leben ganz normal weitergeht. Also man sieht immer mehr Geschäfte, die offen haben, auch in Städten, die etwas unruhiger sind. Man sieht Restaurants, die geöffnet sind, Cafés, die geöffnet sind. Und genauso ist das eben auch bei der Firma von Mariana, die jetzt also geöffnet hat. Irgendwie muss es scheinbar weitergehen. Und auch Mariana sagt, dass man sich einerseits an alles gewöhne, andererseits würde man aber auch schon seine Sorgen haben.
Nun, ich kann über mich sagen, dass ich weiter zur Arbeit gehe, nur manchmal schlafe ich nicht. Es kam vor, dass man 4 Nächte hintereinander nicht geschlafen hat, weil Odessa bombardiert wurde. Das ist sehr schwer. Das wirkt sich auf dein Nervensystem aus. Du bist anfälliger für Stress. Deine Arbeit ist nicht so einfach. Es geht um Kommunikation mit Menschen. Du hast Misserfolge. Das ist alles schwer zu ertragen.
Mariana, muss man sagen, hat natürlich jetzt auch die Zeit erlebt im Juli. Das war kurz nach Ende des Getreideabkommens. als die Russen angefangen haben, wirklich Odessa massiv zu bombardieren. Ich habe dann immer wieder in der Zeit mit Mitya auch gesprochen. Das ging über weit mehr als eine Woche und jede Nacht, also massivste Angriffe die ganze Nacht durch. Und auch er wirkte total gestresst, und das hat jetzt Mariana, seine Frau, ja auch, macht sie ja, glaube ich, deutlich, dass das schon dazu führt, dass man sehr gestresst ist. Also wenn man einfach schlicht und ergreifend keinen Schlaf hat, nicht ausgeruht zur Arbeit gehen kann, wenn man hört, wie draußen der Autolärm angeht, weil die Erschütterungen der Einschläge so heftig sind, dass die Autos dann eben die Alarmanlagen angehen, dass der ganze Wohnblock zittert und man auch einfach die Zeit nicht hat, ins in den Luftschutzkeller zu gehen. Odessa ist eben die Besonderheit, dass da die russischen Kriegsschiffe direkt vom Schwarzen Meer aus feuern können, beziehungsweise von der Krim aufsteigen und dann Raketen abschießen können. Da reicht die Zeit schlicht und ergreifend nicht mehr, in den Luftschutzkeller zu gehen. Auch das ist, glaube ich, eine Besonderheit. Und wie gesagt, es ist einfach super stressig dann. Wir haben jetzt von vom Kindergarten gehört, von Annas Tochter. Wir haben von den Nächten mit Luftalarm gehört, von Mariana, die trotzdem weiter zur Arbeit geht. Beide Frauen beschreiben eben ein Leben, was irgendwie weitergehen muss und trotz des Krieges. Und wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, es ist irgendwie, also, und das habe ich, glaube ich, ja schon mehrfach in dem Podcast gesagt, also man merkt es einfach, dass sich so viel verändert hat, also auch in der Mentalität der Leute oder in der Art und Weise, wie sie auf diesen Krieg reagieren. Also am Anfang war es so, dass man, sobald man Luftalarm hörte, natürlich sofort versucht hat, Schutz zu suchen in einem der Luftschutzkeller oder in der U-Bahn oder wo auch immer. Mittlerweile reagieren die meisten Leute gar nicht mehr darauf. Also man guckt noch ein bisschen in den Himmel, kommt da irgendwie was angeflogen, aber die Leute rennen nicht mehr weg, sondern leben ihren Alltag einfach weiter. Auch wenn in der Nähe, gerade in den frontnäheren Städten, wenn man da den Artilleriebeschuss hört, also den gegenseitigen, oder meinetwegen auch Einschläge in der Stadt, auch da reagieren die Leute gar nicht mehr groß ängstlich drauf, zucken mit den Schultern, das ist dann eben einfach so. Das ist schon ziemlich bemerkenswert. Andererseits glaube ich auch, wenn das nicht so wäre, wenn Angst den Alltag im Grunde genommen gestalten würde oder beherrschen würde, würde man wahrscheinlich einfach wahnsinnig werden auf Dauer. Deswegen ist, glaube ich, eine relativ natürliche und menschliche Reaktion, sich da irgendwie so ein dickes Fell anzulegen und sich an das zu gewöhnen, was um einen herum passiert. Und wollte aber trotzdem nochmal nachfragen bei Mariana, wie sich das denn für sie anfühlt, trotz dieser Gewöhnung an den Krieg, wie sich das anfühlt, wenn Odessa angegriffen wird.
Es ist schade für Odessa, denn der historische Stadtkern ist ein Weltkulturerbe. Man macht sich auch große Sorgen um die Menschen, die Familie, die Liebsten. Man möchte, dass alle sicher und gesund sind und dass die Rakete nicht im eigenen Haus einschlägt.
Und natürlich auch Anna habe ich gefragt, wie es sich für sie anfühlt, wenn Kiew, also die ukrainische Hauptstadt, angegriffen wird.
Once it was one attack during the daytime and it was near, I heard explosions not far from my place. But again, I would say that when I was abroad, it was more stressful for me to read news that Kyiv is being attacked than when I'm here. Because when I was far away, I didn't understand how it feels. And I was, when I read the news that it's air alarm and some rocket missiles are going to Kyiv, I was writing all my husband, my friends who are in Kyiv, like, how are you? What is going on? And they say, everything is fine. And now I'm here and I feel like I'm looking around and I see that everything is fine. We just need to do the rules. Like when they say that it's air alarm and something is going to Kyiv, we should take the basement or two walls, before two walls. We doesn't have a basement in our house. So few times I just took this two walls in the corridor, and that's all. Yes, of course, it's a little bit scary, but I wouldn't say that it makes me too much anxious. Like I'm getting used to that.
Also So sehr beide, Anna und Mariana, sich an diesen Krieg, jede auf ihre Art und Weise gewöhnt haben, sind sie ja doch unterschiedlich. Also Anna, die gerade zurückgekommen ist aus Dänemark mit den beiden Kindern, ist froh, erstmal bei ihrem Mann zu sein, den sie eben seit anderthalb Jahren nicht mehr gesehen hat. Und sagt, ja klar, ich bleib jetzt erstmal hier. Und im Grunde genommen ist das, was wir erleben, das hatte sie mir auch noch gesagt, ist das ja nichts im Vergleich zu dem, was unsere Soldatinnen und Soldaten an der Front erleben und was die durchleiden müssen. Also sie will bleiben. Mariana wiederum, auch sie hat ja gesagt, sie hat sich irgendwie ein Stück weit an diesen Krieg gewöhnt, aber überlegt natürlich, Odessa zu verlassen und insbesondere seit diesen Attacken im Juli, also Mitte Juli, als die historische Altstadt von Odessa bombardiert worden ist, da wo sie mit Mitya, ihr Mann, wohnt. Und das hat ja offensichtlich ziemlich viel Angst gemacht, was man nachvollziehen kann. Also wie gesagt, ich hab vorhin erzählt, dass ich mal so eine Kaskade von Einschlägen von S-300-Raketen mitbekommen habe in Mykolaiv und das ist schon sehr beängstigend. Also man fühlt sich unglaublich ohnmächtig und hilflos. Also du hörst, wie diese Einschläge immer näher kommen, weil du weißt bei diesen S-300-Raketen zum Beispiel, dass sie die Russen eigentlich immer 4 abschießen. Und dann hörst du den ersten Einschlag noch relativ weit weg, aber auch schon ultra laut. Dann der zweite, noch näher, der dritte, noch näher. Und der vierte, weißt du, der kommt jetzt direkt bei dir an. Und du weißt einfach nicht, du kannst nichts machen. Du wartest einfach darauf, dass es explodiert und dass es sich hoffentlich nicht trifft. Und das ist also für mich so im Nachhinein, also man merkt schon, dass es ziemlich belastend ist. Grundsätzlich gilt in Kiew und Odessa, aber auch in anderen ukrainischen Städten eine Ausgangssperre. Nächtliche, unterschiedliche Uhrzeiten, je nach Stadt. Und wenn Luftalarm ist, werden natürlich auch die Geschäfte geschlossen, die Restaurants geschlossen. Offiziell so unbedingt daran halten, tun sich zumindest mal nicht alle. Also ich habe es auch schon erlebt, dass man ganz relaxed irgendwie im Restaurant weiteressen konnte, während draußen der Luftalarm war. Man wurde dann freundlich gefragt, ob man irgendwie noch weiteressen möchte oder jetzt aufstehen und gehen möchte. Und wenn man gesagt hat, nö, alles ist in Ordnung, lassen das Zeug ruhig mal stehen, dann sind die Kellnerinnen dann irgendwie weggegangen, aber man konnte selbst in Ruhe weiteressen. Also auch das ist so eine Geschichte, die sich irgendwie sehr abgeschliffen hat, also dieses auf das hören, was die Behörden sagen. Was einen natürlich auch so ein bisschen sowohl bei Mariana als auch bei Anna erstaunt ist, wir haben sie gefragt, ob sie denn andere Probleme hätten, also jenseits eben dieser Bombardierung. Oder haben beide gesagt, nö. Und das ist natürlich auch spannend, weil es zeigt, dass das Krieg und diese Bedrohung, diese latente, diese ständige Bedrohung irgendwo ein Stück dazu führt, dass man das, was man an normalen Problemen eigentlich identifizieren würde, also wenn wir über Probleme reden würden, würden wir wahrscheinlich eine ganze Menge aufführen können, dass sich das sehr, sehr relativiert. Und das sagt eben auch Anna.
As I said, I don't feel like that's any problems in my daily life, because it's just something changed, but I don't feel like this are problems. We can solve everything and we can go through it, and I know that our country and our soldiers now are fighting for our future, and we can go through this small problems or some questions that are going through our normal life. That's totally fine, and that's the minimum that we can do to somehow to help our soldiers and our warriors.
Was Anna und Mariana uns erzählt haben, das ist im Grunde genommen das, was ich auf meinen Reisen bei eigentlich den meisten Menschen erlebt habe oder gehört habe, mit dem man über das spricht, was der Krieg so mit ihnen gemacht hat. Das ist natürlich immer so ein bisschen unterschiedlich. Also wenn man in Städten wie Kiew, in Lviv, in Odessa, in Tscherniw oder solchen Städten, die ein Stück weit vom Kriegsgeschehen weg sind, wenn man mit diesen Leuten spricht, ist das Bedrohungsszenario für diese Menschen natürlich ein anderes als das für Menschen in Kubjansk, Slowjansk, in Bachmut beispielsweise, wo wir ja auch eine ganze Zeit lang immer wieder mal waren, bevor die Stadt an die Russen gefallen ist. Also in Städten, die einfach massivst unter Beschuss stehen, Artilleriebeschuss, die einfach in Schutt und Asche gebombt werden. Natürlich unterscheiden sich ja die Erzählung und die Gefahreneinschätzung der Leute. Aber im Grunde genommen, was allen gleich ist, ist eben diese Gewöhnung an den Krieg, dieses sich einrichten in diesem Krieg, also dieses sagen, ich will, dass dieser Krieg eigentlich aufhört, natürlich will das jeder, aber auch sagen, solange er halt tobt, versuchen wir uns irgendwie in diesem Krieg einzurichten und unser Leben einfach weiterzuleben, weil, wie gesagt, ansonsten würden die Leute ja wahnsinnig werden, wenn das nicht möglich wäre. Und das ist eben das Ding, man sieht überall in der Ukraine jetzt die Versuche, das Leben, das öffentliche Leben aufrechtzuerhalten. Mir ist auch immer so ein Bild im Kopf in Sloviansk beispielsweise zu einer Zeit, als Sloviansk massiv beschossen wurde und die Straßenreinigung einfach weitergearbeitet hat. Also man sah dann diese Menschen in den orangenen Warnwesten mit ihren Reisigbesen in der Hand, die die Straße sauber machten, während irgendwie der Geschützdonner grollte und man eben Einschläge hörte. Also bizarr natürlich, skurril sicherlich auch, aber irgendwo ja auch sehr berührend und wie ich finde, ja, etwas, wo man eben großen Respekt vor haben muss. Also diese Leute schaffen, dieses Leben weiter aufrechtzuerhalten. Es ist ja im Grunde genommen auch ein Stück weit Widerstand gegen diese russische Aggression, sich eben nicht verängstigen zu lassen, nicht nur in den Kellern zu sitzen, das Land eben nicht zu verlassen, sondern zu versuchen, die Infrastruktur aufrechtzuerhalten, weiterzumachen und das normale Leben zu leben. Zum Schluss möchte ich euch aber noch eine Antwort von Anna einspielen, die vielleicht ein bisschen Hoffnung macht. Was sich laut Anna nämlich verändert hat, sind die Beziehungen zu ihren Freundinnen und Freunden.
I would say that we start to see each other more often. Even because I think that everyone have friends with who you live in one city or even in one near houses, and you can not see each other for a long time, like for months. And it was the same situation here because we all are busy with work, with families, with everything. It was before the war, but now everything changed and we start to see each other more often, to find time to know how are your friends, how are your relatives, how do they feel, what do they do. And so we feel more, I would say, close to each other and to each other's lives.
Auch das ist, was Anna uns jetzt gerade erzählt hat, ein Stück weit symptomatisch für das, was ich in der Ukraine erleben durfte, dass also diese Gesellschaft dort zusammengerückt ist. Natürlich in der Not rücken Menschen zusammen, das ist auch irgendwie was zutiefst menschlich ist, glaube ich. Aber das ist mir tatsächlich auch gefallen. Also es gibt unglaublich viele Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, es gibt viel mehr Achtsamkeit, und das erzählen unsere ukrainischen Freundinnen und Freunde auch. Also man merkt, dieser Krieg hat die Gesellschaft irgendwie zusammengeschweißt. Und das ist natürlich auch eine ganz spannende Entwicklung. Ich danke euch, dass ihr uns wieder zugehört habt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt an eure Freundinnen und Freunde, an eure Verwandten, Angehörigen, an sonst irgendwen, von dem ihr meint, dass der Podcast für diesen Menschen interessant sein könnte. Ihr könnt uns abonnieren auf Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns zuhört. Danke, dass ihr dabei wart heute, und wenn ihr diese Folge hört, bin ich wieder in der Ukraine unterwegs und ich hoffe, dass ich dann wieder einige spannende Geschichten für euch mitbringe. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.